Guten Morgen. Als ich noch nicht so ganz lange im Glauben war, hatte ich ein Erlebnis, einen quasi inneren Konflikt, den ich da erlebt habe. Ich saß im Vorbereitungskreis vom Kindergottesdienst und wir waren noch nicht so am Vorbereiten, sondern noch so persönlich am Quatschen. Und ich weiß gar nicht mehr, worum es genau ging, aber irgendjemand hatte ein Problem und das war nicht mal so eins, was ich mal so eben schnell lösen lassen konnte. Und einer sagte, ja, da muss man beten, da kann nur noch Gott helfen. Und ich innerlich, ja klar, Gott hilft. Und Simon, hä, was habe ich denn da gerade gedacht? Klar, eigentlich glaube ich das, dass Gott helfen kann. Eigentlich glaube ich, dass Gott Wunder tut. Aber in dem Moment merkte ich, irgendwie glaube ich es auch nicht. Und das war so der Moment, wo ich festgestellt habe, oder das war der Moment, der einen Prozess ausgelöst hat, dass ich gesagt habe, ich will dem, was Gott in der Bibel sagt, tatsächlich vertrauen. Wo ich gemerkt habe, dass wenn das, was in der Bibel drinsteht, wenn die Versprechen, die Gott macht in der Bibel, wenn die wahr sind, dann muss das auch irgendwie funktionieren. Dann muss das erlebbar sein, dann muss das heute geschehen. Wenn Gott sagt, dass er heilt, dann muss es auch heute Wunder und Heilung geben. Wenn Gott sagt, dass er versorgt, dann muss man sich darauf verlassen können. Und so habe ich irgendwann für mich entschieden, dass, wo die Bibel mich herausfordert, dass ich mich darauf einlasse und dass ich das ausprobiere. So wie es da geschrieben steht, so wie er es verspricht. Text, den wir gerade gehört haben, der endet mit dem Vers 24. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird den einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Dieser Text stellt uns ganz krass vor eine Entscheidung, vor eine Wahl. Und diese Entscheidung, ob wir unser Leben auf Reichtum und Besitz ausrichten oder auf Gott, seinen Willen für diese Welt und auf sein Reich, das ist eine Wahl, die entscheiden wir nicht mit Worten. Es ist leicht gesagt, ja, ich will ganz für Gott leben. Aber ob diese Entscheidung, die wir da treffen, ob die Bestand hat, ob die wirklich in unserem Leben Realität wird und dann letztendlich, ob wir diese Entscheidung auch tatsächlich entschieden leben, das sagt Jesus hier, zeigt sich in unseren Taten, in unserem Verhalten, in unserer Lebensweise. Für den einen Herr wird er sich ganz einsetzen, und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Und dieser Text geht als Herausforderung dem Text, den ich jetzt lese, den eigentlichen Predigttext voraus und lädt uns ein, unser Leben ganz auf Gott und sein Reich aufzurichten. Ich lese aus Matthäus 6, ab Vers 25, ebenfalls aus der NGÜ. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen, und lernen, und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wie wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Der Text ist eine Einladung zum Vertrauen auf den versorgenden Gott. Und diese Einladung beginnt aber erstmal mit einer Herausforderung. Macht euch keine Sorgen um Essen und Kleidung. Und wenn wir jetzt mal bedenken, in was für eine Zeit das gesprochen wurde. Eine Zeit, in der es keine sozialen Versorgungssysteme gab. Wenn das nicht funktioniert, wenn man sich da nicht drum kümmert, wenn da nichts kommt, dann steht man komplett mit nichts da. Was das Schlimmste, was uns heute passieren kann, wir fallen in Hartz IV. Das ist nicht schön und das ist schlimm genug, aber es ist das Schlimmste, was uns heute passieren kann. Wenn Gott in diese Zeit sagt, macht euch keine Sorgen um Essen und Kleidung, dann ist das eine ganz andere Herausforderung, ganz anderes Level. Aber er spricht das aus als Einladung, weil er sagt, ich werde versorgen. Wenn ihr das Reich Gottes an erster Stelle setzt, dann werde ich versorgen. Und er führt da Beispiele aus der Natur an. Er führt da Beweise an und sagt, guckt dahin, da tue ich das und für euch werde ich das auch tun. Als erstes nimmt er die Vögel und er sagt, guckt euch an, die säen nicht, die ernten nicht, die bauen sich keine Scheunen und Gott versorgt sie doch. Die säen nicht, da ist keine Planung für irgendwas später, das keine Voraussicht, kein Vorbereiten, da ist keine Lagerung, kein Aufsparen für schlechtere Tage. Und obwohl sie das alles nicht machen, sagt Jesus, aber euer Vater im Himmel versorgt sie. Dann fragt er ganz provokant, und seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wenn er es da macht, wird das dann nicht auch für euch tun? Nun gibt es einen ganz entscheidenden Unterschied von Sorgen und Kümmern. Das eine ist etwas tun, arbeiten gehen, einkaufen gehen. Davon spricht Jesus nicht, das sagt die Bibel immer ganz deutlich, das sagt Paulus auch sehr deutlich, dass wir uns natürlich um unseren eigenen Lebensunterhalt kümmern sollen. Aber er sagt, macht euch keine Sorgen. Und ich glaube, das passt wunderbar in unsere Zeit. Das passt wunderbar in unsere Zeit mit unseren Zukunftsängsten, mit dem, was wird morgen sein, was wird aus diesem Land. Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Denn letztendlich bin ich es, der versorgt. Ja, wir gehen arbeiten. Ja, wir sparen vielleicht auch was. Aber ich bin es, der versorgt. Als nächstes nimmt Jesus die Lilien auf dem Feld. So eine Lilie, ich finde es einer der schönsten Blumen. Und sagt, guckt euch die an. Sie sehen so schön aus. Die machen nichts dafür. Gar nichts. Die spinnen sich keine Kleider. Mensch, die geben sich noch nicht mal Mühe. Und ich weiß nicht, ob ihr in letzter Zeit mal in C&A oder sowas wart. Die geben sich keine Mühe und wir drucken uns Bilder auf unsere Kleidung von ihnen und nutzen diese Schönheit der Blumen für uns. Und jetzt sagt Jesus etwas total Krasses und er sagt selbst Salomo. Und Salomo ist in diesem Fall einfach das Bild für Reichtum. Der wirklich alles hatte, was er brauchte und noch viel mehr, was er sich überhaupt vorstellen könnte, sagt Jesus, und der selbst der war nicht so schön angezogen wie eine einzelne Lilie auf dem Feld. Und dann sagt er, wenn Gott die Blumen, die morgen abgemäht werden mit dem Rasenmäher, und dann verbrannt werden, wenn er die so schön kleidet, wird er da nicht viel mehr für euch tun? Das ist doch wahrscheinlich. Naja, egal. Entschuldigung. Wird er nicht viel mehr für euch tun? Dann schließt er mit einer Aussage, die tut erstmal weh. Wird er nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Boah, ich fand das immer so hart, wenn ich das gelesen habe, wenn Jesus irgendjemand kleingläubig nennt. In diesem Fall habe ich habe mir das mal angeguckt, in welchen Situationen Jesus diesen Ausdruck benutzt. Es sind immer Situationen, wo Jünger oder andere Menschen um Jesus herum ihm etwas nicht zugetraut haben, wo sie etwas nicht von ihm erwartet haben. Wenn Jesus zum Beispiel im Boot schläft, während der Sturm tobt, und die Jünger wecken ihn auf und er sagt, fühlt euch nicht sicher mit mir, ihr Kleingläubigen? Wenn Jesus ein Gleichnis von dem Sauerteig der Sadduzäer und Pharisäer erzählt und die Jünger überlegen sich, was meint er jetzt mit Sauerteig? Oh, wir haben vergessen, Brot einzukaufen. Er sagt uns bestimmt jetzt, dass wir an Brot hätten denken sollen. Er sagt, ihr Kleingläubigen, habt ihr nicht erlebt, wie ich 5.000 Leute satt gemacht habe, wie ich 4.000 Leute satt gemacht habe und wie viel Körbe voll Brot und die Fisch ihr danach eingesammelt habt und ihr macht euch Sorgen, dass ihr vergessen habt, Brot einzukaufen? Vertraut ihr mir nicht? Kleingläubige meint nicht kein Glaube. Kleingläubige meint nicht Menschen, die Jesus nicht kennen, die nicht an Gott glauben. Kleingläubige meint, was traust du Jesus zu? Was erwartest du, was Gott in deinem Leben tun wird? Er fragt dich also ganz provokativ, wie steht's um deinen Glauben? Wie steht's um dein Vertrauen zu mir? Und was erwartest du, was ich in deinem Leben, in deiner Gemeinde, in deiner Stadt tun werde? Und traust du mir das zu? Hast du einen großen Glauben, weil du weißt, dass du einen großen Gott hast Oder hast du einen Kleinglauben? Der lädt uns ein, ihm zu vertrauen. Er sagt, macht euch keine Sorgen, was ihr essen, was ihr trinken werdet. Ich, euer himmlischer Vater, weiß, dass ihr all das braucht. Sorgen machen sich die Menschen, die Gott nicht kennen. Warum? Weil wir wissen dürfen, dass Gott versorgt. Und aus diesem Versprechen, aus dieser Einladung, folgt die Konsequenz. Wenn das so ist, wenn dieses Versprechen da ist, dann können wir unsere Priorität auch ganz auf Jesus setzen und können unser Leben ganz darauf ausrichten, in dieser Welt Gottes Reich zu bauen. Wir können uns ganz auf Gott fokussieren und sein Reich, weil Gott ganz auf uns fokussiert ist. Wir können mit Recht uns wünschen und danach streben, Christus-zentriert zu sein, weil Christus menschenzentriert ist. Er versorgt, er liebt, er heilt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Woran denkt ihr zuerst, wenn ihr das Reich Gottes hört? Früher habe ich da immer zuerst an den Himmel gedacht. Und sicher, der Himmel ist das Reich Gottes in vollendeter Form. Aber das Reich Gottes startet hier, hat schon längst gestartet, hier auf dieser Erde. Ganz deutlich wird das in Matthäus 12, Vers 28. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Das war in dem Moment, wo Jesus durch Israel lief, und er begegnete Menschen, die ein Problem mit Besessenheit hatten, und er trieb die Dämonen aus und sagt, hier, wenn das hier geschieht, dann ist das Reich Gottes angebrochen, dann ist das Reich Gottes bei euch. Im Himmel wird es vollendet sein, da wird es perfekt sein, da wird es keine Sünde, keine Schuld, nichts Schlimmes mehr geben, aber es startet hier. Und wenn er sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann meint er, natürlich auch den Himmel, aber als erstes meint er hier das Reich Gottes, was hier und heute aufgebaut wird. Und ich möchte euch ein paar Beispiele bringen, was für eine Schönheit dieses Reich Gottes bereits hat. Das Reich Gottes entsteht da, wo Menschen frei werden von Süchten, von Krankheiten, von Problemen. Das Reich entsteht, Gottes entsteht da, wo Menschen Jesus annehmen, wo Gefangene noch im Gefängnis frei werden, weil sie erkannt haben, dass Jesus ihre Schuld vergeben hat. Ich habe das mehr als 4 Jahre lang jeden Freitag in Iserlohn erlebt. Wir sind da hingefahren mit ein paar Leuten und haben im Jugendgefängnis eine Art Jugendstunde gehalten. Und ich kann nicht mehr sagen, wie viele Menschen sich in dieser Zeit bekehrt haben, die ich da mitgekriegt habe. Es waren weit über 20 Personen. Und das zu sehen, wie Leute, junge Leute, die ihr Leben echt an die Wand gefahren haben, eine Kehrtwende machen und Jesus nachfolgen, das ist genial. Wahrzunehmen, wie in Lüdenscheid, in der FZG zum Beispiel oder im Neuen Land in Hannover, Drogensüchtige frei werden von ihren Süchten und ihr Leben auf die Reihe kriegen. Und so viele von diesen Mitarbeitern in diesen Einrichtungen, die sich um Abhängige kümmern, waren früher selbst Abhängige, sind durch Jesus frei geworden und dienen jetzt Menschen, die gleiche Probleme haben. Wenn wir in die weltweite Mission gucken, wo Kinderheime und Schulprojekte für die Ärmsten der Armen auf der ganzen Welt gebaut werden, das ist großartig, dass Missionsgesellschaften Schiffe haben, die sie zu Krankenhäusern umgebaut haben und Leuten helfen, die keinen Zugang zu medizinischer Versorgung auf diesem Niveau haben. Formen von Tafeln und sozialer Jugendarbeit im ganzen Land, in Duisburg, in Gelsenkirchen, in Berlin und ich könnte noch viele, viele aufzählen. Ich denke, aber es geht nicht nur immer an die Ärmsten der Armen. Wenn ich zum Beispiel an die Mission in Japan denke, wo das Evangelium Menschen hilft, wieder einen Wert in sich selbst zu sehen, in einer Gesellschaft, die einen nur Wert gibt, wenn man leistet, leistet, leistet. Noch stärker, als es bei uns der Fall ist. Und sie werden durch Jesus frei und sie merken, ich bin geliebt. Gott liebt mich. Einfach so, wie ich bin, ohne dass ich was zurückgeben muss. Ich denke an einen Freund von mir, der mal aus finanzieller Sicht sehr erfolgreich war, also ein Nettoverdienst von über 10.000 Euro im Monat hatte und der gemerkt hat, dass er Gott braucht und irgendwann gemerkt hat, dass Gott ihn zu Muslimen in Deutschland sendet und jetzt von Spenden lebt, einen Bruchteil davon hat, aber am Reich Gottes mitwirkt und viel glücklicher ist und seine Sicherheit in Gott hat und weiß, dass er ihn versorgt. Ich denke an Menschen, die frei geworden sind. Ich denke an einen guten Freund von mir, der Alkoholiker war, der auf der Straße gelebt hat, der, um über Wasser zu bleiben, betrogen hat, der sich über Kreditkarte, alle möglichen Waren hat nach Hause liefern lassen, dann zum nächsten Secondhand-Shop gegangen ist, die dazu Geld gemacht hat, davon ja, ein paar Tage wieder saufen konnte und nie vorhatte, irgendetwas davon zurückzuzahlen. Der vom Sozialsystem Geld für die Kaution einer Wohnung gekriegt hat und die in einem Hotel in der Stadt komplett verprasst hat, der dafür ins Gefängnis gegangen ist und irgendwann Jesus kennengelernt hat und der heute sich in Flüchtlingsarbeit einbringt, in Jugendarbeit, in Obdachlosenarbeit, in seine Gemeinde. Und obwohl er immer noch durchaus Probleme hat, er hat immer noch kein leichtes Leben, aber er ist ein Riesensegen. Und das ist das Reich Gottes, wo Menschen Jesus kennenlernen und frei werden, wo wir zum Segen für andere werden, wo Gemeinden entstehen, die sich nicht nur um sich selbst drehen, sondern denen draußen im Blick haben. Am schönsten, finde ich, beschreibt Jesus dieses Reich Gottes hier auf dieser Erde in diesem Gleichnis. Und er sprach, wie sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder in welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Wie ein Senfkorn, das, wenn es auf die Erde gesät wird, kleiner ist als alle Arten von Samen, die auf der Erde sind. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Kräuter. Und es treibt große Zweige, sodass unter seinen Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Das Reich Gottes beginnt klein. Es beginnt da, wo man anfängt. Es beginnt da, wo gläubige Menschen ihr Leben ganz auf dieses Reich aussetzen und anfangen, anderen zu dienen. Und dann wächst es und dann wird es groß. Und dann wird es zum Segen für andere. Dann kommen Vögel und nisten in dessen Schatten. Welche Vögel nisten im Schatten unserer Gemeinde? Ich meine, wir haben einen Marder ganz gute Unterkunft geboten da oben. Aber welche Vögel nisten bei uns? Wo haben andere Menschen etwas davon, dass es hier diese Gemeinde gibt? Ich glaube, wir müssen uns darauf ausrichten, zu dienen. Und ich finde das ganz hervorragend, dass wir das angefangen haben, dass wir das gestartet haben, mit unserem Bestreben, internationale Arbeiten zu machen. Wir haben diesen Gottesdienst da draußen gemacht und davon brauchen wir mehr, damit Menschen uns wahrnehmen und wir ihnen von Jesus erzählen können. Und er sie frei macht. So entsteht das Reich Gottes. Und ich hoffe, ich habe euch einen gewissen Eindruck geben können von dieser Schönheit des Reich Gottes, was hier und jetzt auf dieser Welt, in diesem Land, in dieser Stadt, in deiner Nachbarschaft entsteht. Und ich glaube, es lohnt sich, da komplett rein zu investieren. Ich habe das irgendwann für mich entschieden, dass ich das will, das auszuprobieren. Und ich sage euch, Gott versorgt. Ich bin damals auf die Bibelschule und ich hatte so gerade das Geld für das erste Jahr. Und irgendwann habe ich noch BAföG gekriegt, aber ich bin erstmal in Vertrauen dahingegangen und Gott hat versorgt. Irgendwann, an einem bestimmten Punkt, war ich auf der Bibelschule echt pleite. Und bescheuert im Kopf, wie ich manchmal so bin ich da in der Bibliothek und beginne mich mit meinem Kumpel Daniel zu raufen. Und wir ringen so ein bisschen und meine Schuhe waren eh schon hinüber, da stand die Sohle schon so ein Stück ab und er tritt da drauf und zack, Sohle komplett vom Schuh runter und ich hatte keine Kohle mehr und das war mein letztes Paar Schuhe. Und in dem Moment haben Daniel und ich zusammen gebetet und haben gesagt, Herr, ich bin im Vertrauen, dass du versorgst, hier hingegangen. Und ich vertraue jetzt darauf und Herr, bitte gib mir neue Schuhe. Und mein Kumpel Daniel, nee, das geht noch konkreter. Bitte gib mir bis Ende der Woche neue Schuhe. Okay, ich habe mich darauf eingelassen, habe das gebetet und Ende der Woche, es war nichts passiert. Ich war so ein bisschen enttäuscht, aber dachte, ja gut, daran geht man glaube ich jetzt auch nicht kaputt, hat Gott halt einen anderen Plan. Und mein Handy klingelt. Und meine Mama ruft mich an. Und am Ende des Gesprächs sagt sie mir, dass sie irgendwo schöne Schuhe gesehen hat und die mir gekauft hat. Einfach so. War nicht das erste Mal, dass meine Mama sowas macht, aber in dem Moment war es echt, ich hatte das niemandem erzählt, ich hatte das vorhin meiner Mama nicht erzählt und Gott versorgt und umso mehr werden wir sein Reich an erste Stelle stellen. Er sagt hier, kümmert er euch zuerst um sein Reich und seine Gerechtigkeit. Sprechen wir über seine Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, klar, als erste Bedeutung ist gerechtfertigt vor Gott zu sein. Durch Jesus Opfer am Kreuz. Aber Jesus sagt, trachtet zuerst danach. Und wenn du an Jesus glaubst, und wenn Jesus dir vergeben hat, dann ist dir diese Gerechtigkeit gegeben. Wenn Jesus hier sagt, trachtet nach seiner Gerechtigkeit, dann ist hier eine zweite Bedeutung gemeint, die im Matthäus-Evangelium auch sehr stark vorkommt. Und das ist, gerecht zu leben nach Gottes Geboten, also dem Willen Gottes entsprechend zu leben. In aller Unvollkommenheit, in der wir das nur können. Deutlich wird das sehr deutlich am Anfang dieses Kapitels, gleich in Kapitel 6, Vers 1. Wo Jesus sagt, habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Und dann in den folgenden Versen redet er von Almosen geben und von öffentlichem Beten. Und da merken wir, dass es diese zweite Bedeutung gibt, dieses nach Gottes Geboten leben. Nicht, weil uns das irgendwie gerecht macht, nicht, weil es hier irgendwie um Heil nach Werken geht, überhaupt nicht. Aber es hat diese zweite Bedeutung. Danach sollen wir trachten, dass wir uns danach ausstrecken, Gottes Reich zu bauen und ganz aktiv mitwirken und nach seinen Weisungen, nach seinen Geboten zu leben. Und das als erste Priorität machen. Und dann schließt er mit den Worten: So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Prinzip, um in diesem Leben etwas gelassener zu werden. Was heute ist, ist wichtig. Klar, Vorsorge ist gut, sich den Kopf darüber so zu zerbrechen, dass man daran psychisch krank wird, ist nicht gut. Und Gott sagt, ich bin der versorgt ist. Kümmere dich um heute und überlass das Morgen mir. Du kannst mir vertrauen, ich sorge um dich. Was bedeutet das jetzt praktisch? Bedeutet das, alles zu verkaufen, es den Armen zu geben und in die Mission zu gehen? Vielleicht. Wärst du bereit, wenn Jesus dich fragt? In der Regel heißt es aber, ich habe meine Arbeit, aber ich habe sie nicht um der Arbeit wegen, sondern ich habe sie, um Gott damit zu dienen. Um das Licht an meinem Arbeitsplatz zu sein für die Menschen, die Gott nicht kennen. Ich habe meine Karriere und in meiner Karriere diene ich Gott. Ich habe Besitz, Haus, Geld, Auto, um Gott damit zu dienen und um sein Reich aufzubauen. Und vor allem, ich hänge mein Herz nicht daran. Ich bitte Gott, dass er mich bereit macht, wenn er einen anderen Plan hat für mein Leben, zum Beispiel in die Mission zu gehen oder bei meinem Fall zum Beispiel in die Bibelschule zu gehen, da musste ich mein Auto verkaufen, das ging nicht anders. Es geht darum, das, was wir besitzen, als Gottesbesitz zu verstehen, den wir verwalten, den wir auch fröhlich verwalten dürfen, den wir auch genießen dürfen. Aber als erstes steht Gottes Reich. Und dass das in dieser Welt aufgebaut wird. Und das andere ist dem untergeordnet. Und wenn das Gottesreich Priorität hat, dann können wir auch andere Sachen für ihn aufgeben, wenn Gott uns danach fragt, wenn Gott uns einen anderen Weg dafür zeigt. Das können wir tun, weil Gott verspricht, dass er für uns sorgt. Weil Gott menschenzentriert ist, können wir gottzentriert sein. Amen.